Ich hatte eigentlich einige TV-Auftritte und ja, das mit den Reden, meinst du sicherlich, dass ich den großen Preis gewonnen habe bei dem Jubiläum Putna 150 mit meiner Rede Rumänen in Europa zwischen Integration und Identität? Apropos, das passt sehr gut zu unserer Diskussion.
Hallo aus Satma und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Wie angekündigt, gibt es diesmal Teil 2 des Gesprächs mit Cosmin. Wir machen direkt da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Du hast es gerade schon angesprochen, unter anderem den Begriff Identität. Und in dem Zusammenhang tatsächlich begegnest du auch häufiger den Begriff Identität. Dieser spielt ja auch bei den Satmarer Schwaben eine sehr wichtige Rolle. Ich höre beispielsweise immer wieder, dass die Staatsangehörigkeit nur einen geringen Teil der eigenen Identität ausmacht. Wie denkst du denn darüber?
Ja, ein kleiner oder größer Teil, ich weiß eigentlich nicht, aber mir fällt eine Analogie jetzt ein. Ich weiß nicht, ob diese meine Analogie ist, oder die anderen haben schon das verwendet, erfunden. Ich glaube, unsere Identität sollten wir auf mehreren Ebenen betrachten. Und zwar wie eine Pyramide irgendwie. An der Spitze, das ist irgendwie das schmälste, das engste Stock, das engste Niveau irgendwie, sind wir, bin ich, bist du, als Individuum sozusagen. Ja, mit Stärken und Schwachen, mit positiven, negativen Charakterzügen, mit Glauben, mit lebensführenden Prinzipien. Danach komme ich als Mitglied einer Familie, als Schüler in einer Schule zum Beispiel, als Student an einer Uni zum Beispiel, ja, als Mitglied einer ethnischen Gruppe, ja, warum nicht? Es ist auch wichtig zu erwähnen. Und, naja, nicht zuletzt als Bürger eines Staates. Es ist wahr, dass zum Beispiel ja in diesem Fall die Tatsache, dass ich Rumäne bin, kommt irgendwie fast am Grundfläche der Pyramide. Ja, denn auf der Erde gibt es 20 Milliarden Rumänen. Ja, ich bin nur eine einzige Person. Aber die Idee ist, dass während die Pyramide irgendwie runtergehe, das Niveau wird immer breiter. Ja, also unten ist ja sehr, sehr irgendwie allgemein, dass ich, naja, ein Mensch bin, ein Europäer bin, ein Rumäne bin. Ja, das ist dann die Grundfläche der Pyramide. Und ja, ich glaube, unsere Identität besteht aus mehreren Teilen. Aus mehreren unterschiedlichen Teilen. Und wir sollten alle in Betracht ziehen, ja, und alle irgendwie klar im Kopf behalten. Und ja, das mit der Pyramide, das ist meine irgendwie grobe Einordnung.
Und würdest du dann sagen, laut deiner Darstellung, wie du es gerade gemacht hast, dass dass das bedeutendste Merkmal zum Ausdruck der eigenen Identität dann eigentlich die oberste Ebene ist, also das kleinste dieser Pyramide, das Individuelle und wie du es gerade benannt hast, und weniger tatsächlich die Zugehörigkeit zu, weiß ich nicht, einer Landesgruppe oder zu einer Region?
Es hängt davon ab, welches Niveau der Identität möchtest du hervorheben zum Beispiel. Ja, auf kultureller Ebene natürlich sprechen wir nicht über persönliche Charakterzüge, ja. Aber, naja, die Identität kann ich, also ich glaube, es gibt drei Hauptelemente der Identität. Ja? Identität als ethnische Gruppe, als Land, warum nicht, als Bevölkerung. Zum einen Sprache. Ich habe ja eine Rede von Hertha Müller gelesen. Eine Rede, die sie an die Abiturienten gehalten hat. Und sie erwähnt in dieser Rede die zwei Konzepte, ja, Identität und Heimat. Und sie sagt, dass Heimat ist, was gesprochen wird. Natürlich, die Sprache entwickelt sich ständig, ja. Immer werden neue Wörter aufgenommen, neue Wörterbildungen. Ja, und deshalb würde ich noch die Traditionen, also die Bräuche hinzufügen. Die Traditionen, die Bräuche wie eine Verbindung zwischen zwei temporale Dimensionen, Vergangenheit und Gegenwart. Ja, also das mit den Traditionen. Und nicht zuletzt ja die Geschichte. Die Geschichte, das Bewusstsein der Vergangenheit sozusagen. Auf Deutsch gibt es eine sehr interessante Merkmale mit der Geschichte. Auf Rumänisch sagen wir Istoria e o poveste. Auf Deutsch ist es so aber, dass das Wort Geschichte sowohl Historie, also als Bereich, als Wissenschaft, also unter Geschichte kann man sowohl das Bereich verstehen, als auch Geschichte als Erzählung. Ja? Als erzähl mir eine Geschichte über dich, erzähl mir was, ja, also Geschichte als kleine Erzählung. Ja? Und es ist, also die Geschichte ist, ich glaube, sehr wichtig für unsere Identität und sollten wir zumindest ja die elementare Sachen im Kopf behalten. Aber es ist sehr wichtig, dass diese Tatsache uns bewusst ist, ja, also die Geschichte.
Glaubst du, dass Konzepte wie Identität und Zugehörigkeitsgefühl, aber auch Nationalität und Herkunft in Zukunft in einer globalisierten Gesellschaft immer unbedeutender werden, beziehungsweise dass sich der Begriff der eigenen Identität gerade bei den jüngeren Generationen erweitern wird, also mit Blick auf die EU und eine Art europäische Gemeinschaft, von der auch des Öfteren gesprochen wird?
Ja, also Nationalität, Nationalismus, diese sind, also werden aus meiner Sicht Tabukonzepte in der Gegenwart. Und zwar, das passiert aus meiner Sicht wegen der Tatsache, dass diese Konzepte, die Identität, die Nationalität, wurden immer politisch instrumentalisiert. Und deshalb sind sie heute eher negativ konnotiert. Aber was wir noch irgendwie im Kopf behalten müssen, ist es ja, dass die Nationalität, die Nation bedeutet nicht nur die politische Sache oder diese Konzepte gehören nicht nur den rechtspopulistischen Parteien. Ich glaube, ein deutscher Professor unterscheidet zwischen zwei Aspekten der Nation. Die Kulturnation, also als kulturelle Entität irgendwie, Leute, die eine gemeinsame Sprache haben, eine gemeinsame Kultur, eine Religion, warum nicht, eine gemeinsame Religion haben und die sich irgendwie verbunden miteinander fühlen. Ja, das ist die Kulturnation. Gemeinsame Werte irgendwie. Und auf der anderen Seite die politische Nation, die kann wirklich zu Radikalismus führen, leider. Das hat uns die Geschichte gezeigt, ja, zumindest in dem letzten Jahrhundert. Ja, also die Nation als kulturell zu fördern, finde ich total wichtig in der Gegenwart. Denn mit der Globalisierung gibt es ja das Risiko, dass wir in einer Welt des identischen Welt leben irgendwie. Naja, alle tragen die gleiche Kleidung, alle sprechen die gleiche Sprache, warum nicht? Ja, Englisch ist schon eine universale Sprache geworden. Und das finde ich nicht. Also das wünsche ich mich nicht. Ich möchte, dass diese kulturellen Merkmale noch sichtbarer zu werden, ja, noch bekannter zu machen. Und ja, ich glaube, im Kopf klarer in der Gegenwart haben, diesen Unterschied, ja, zwischen die Nation als Kultur, als kulturelles Konzept irgendwie, ja, mit Gemeinsamkeiten, mit gemeinsamen Werten, ja, und Nation als politisch orientiertes Konzept, das zu Tragödien führen kann. Ja.
Sehr, sehr, sehr interessante Antwort, Cosmin. Jetzt ein weiterer Begriff, über den man sicherlich auch philosophieren kann. Es geht um Heimat. Ich habe jetzt auch schon vermehrt gelesen, dass auch von Heimaten im Plural also gesprochen wird. Kannst du mir einmal sagen, wenn es das gibt, wie auf Rumänisch das Äquivalent für die Heimat lautet und ob der Begriff in deiner Generation eine besondere Bedeutung hat?
Ja, also auf Rumänisch spricht man von unübersetzbaren Wörtern. Genauso, ich glaube, ist Heimat für die deutsche Sprache. Denn, naja, in Theorie gibt es ein Pendant irgendwie zu Heimat auf Rumänisch. Ich glaube, das ist, ja, Moment mal, ich suche jetzt danach im Wörterbuch, um sicher zu sein. Ja, also Patrie, ja. Dieses Wort ist ja irgendwie besonders auf Rumänisch. Das stammt aus dem Latein, Patrie, Pater, also Vater, Vaterland. Aber das deutsche Wort Heimat hat inzwischen viele andere Bedeutungen gewonnen. Und deshalb können wir nicht eine perfekte Synonymie zwischen diesen zwei Konzepten. Auf Rumänisch mit Heimat verweist man auf das Vaterland, also Staat irgendwie. Rumänien ist eine Heimat. Rumänien ist unsere Patrie irgendwie, unsere Heimat. Aber auf Deutsch Heimat kann man auch für eine Region verwenden. Ja, diese Region ist meine Heimat. Oder auch, ich glaube, für meine Heimatstadt. Also kann man sagen, dass Radauz ist meine Heimatstadt. Sowas können wir nicht auf Rumänisch mit Patrie machen. Was noch hinzufügen möchte, ist, dass ich glaube, dieses Konzept verweist ja, also wird irgendwie geografisch konnotiert. Also ich glaube, die Heimat ist, also eine Person kann im Prinzip aus meiner Sicht nicht mehrere Heimaten haben. Heimat ist für mich das Ort, wo ich die ältesten Erinnerungen gesammelt habe. Und ich glaube, dieses Heimatsgefühl, so zu nennen, aktiviert sich mit dem Alter. Ja, also je man älter wird, desto dieses Gefühl entwickelt sich prägnanter, sozusagen. Und ich glaube, zu meiner Generation kann ich noch keine klare Antwort geben. Denn wir als Jugendliche haben wir noch nicht dieses Gefühl in uns, oder zumindest haben wir in uns, aber nicht so entwickelt. Wenn wir erwachsen werden oder wenn wir einfach älter werden, dann kann man, ich glaube, kann man ja besser dieses Aspekt analysieren, ne? Der Heimat und wie sich in unserer Generation reflektiert.
Rumänien ist zu Hause von unterschiedlichen Ethnien, unter anderem ja auch deutscher Minderheiten. Wie würdest du das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft im Land beschreiben?
Friedlich, in einem Wort. Also auch meine Region Bukowina ist ja sehr bekannt, dass hier haben verschiedene Ethnien gewohnt und noch leben hier. Deutschen haben hier sehr, sehr viele Deutschen haben hier gelebt. Leider, naja, die meisten sind nach Deutschland ausgewandert. Auch Juden. Es gibt eine Synagoge in Radauz. Und ich glaube, es ist fast die einzige oder die größte Synagoge in der Region. Polen haben hier sehr, sehr viel, und in Bukowina meine ich. Es gibt ja polnische Dörfer in Bukowina. Auch Ukrainer, ja, denn gibt es ja, Bukowina liegt an der Grenze zu der Ukraine. Und ich würde sagen, ja, friedlich. Da das Unterricht in Muttersprachen ist ja in Rumänien wirklich gut entwickelt. Ich persönlich hatte die Gelegenheit, Ukrainisch zu lernen. In die Schule wegen der Tatsache, naja, es war optionell irgendwie, also es war ein Fach zur Auswahl und ich habe Ukrainisch, naja, für das Alphabet habe ich ausgewählt und ich hatte die Gelegenheit, eine Stunde pro Woche Ukrainisch zu studieren, 2 Jahre 11. und 12. Klasse. Und natürlich, es war eine so tolle Zusammenhang. Also ich konnte die irgendwie Ukrainisch lernen. In diesem Jahr hat hat der Krieg aufgebrochen. Und ich konnte irgendwie, ich hatte den Gefühl, dass meine Kenntnisse irgendwie darüber sind, irgendwie überdurchschnittlich. Ich hatte irgendwie ich konnte mir eine dokumentiertere Meinung bilden. Ich konnte eigentlich mehrere Informationen, also mehr Hintergrund haben. Ja, also friedlich. Es gibt ja ein Thema, über das ich ein Referat geschrieben habe, über einen Bürgermeister von der Stadt Cernowitz, Traian Popovic. Also du weißt möglicherweise, Cernowitz, also Cernăuți, war einmal eine rumänische Stadt in der Zwischenkriegszeit. Dieser Bürgermeister, Traian Popovic, war Bürgermeister genau in dem Zeitpunkt, als die Deportation der Juden angekündigt wurde. Und er war bekannt für die Tatsache, dass er durch seine Ingeniosität irgendwie, durch seine bürokratische Ingeniosität, hat er 20.000 Juden gerettet, die nicht mehr deportiert wurden wegen der Tatsache, dass er sich stark engagiert hat, um das Leben dieser Leute zu retten. Und er hat ein kleines Buch geschrieben, also Spovedania Confession, ich glaube, wäre auf Deutsch die Übersetzung. Und er hat ja so gesagt, dass die Leute hier leben friedlich, leben so friedlich miteinander. Und er wollte nicht, dass die Rumänen so negativ in die Geschichte bleiben wegen einer Entscheidung, die an der Spitze des Staates verabschiedet wurde. Ja, sein Tat ist ja unglaublich aus meiner Sicht. Es ist ein totales Vorbild. Es ist schade, dass sein Tat nicht so bekannt ist. Ja, ja, was kann ich dazu sagen? Also friedlich würde ich die Beziehungen zwischen den Bevölkerungen hier beschreiben, also in einem Wort beschreiben.
Und daran im Anschluss vielleicht nochmal ein bisschen tiefergehend würde es, oder nicht tiefergehend, sondern eigentlich weitreichender, glaubst du, dass Rumänien so eine Art, wenn man es so nennen kann, Vorzeigemodell für den europäischen Gedanken, was man auch immer dann darunter tatsächlich dann verstehen mag, sein kann und für die Vielfältigkeit einer Gesellschaft?
Ja, auf jeden Fall. Also das mit der Vorbildfunktion, naja, wir sehen so als Rumänen, dass die Vorbilder sind die Länder in Westeuropa für uns. Naja, Deutschland, die skandinavischen Länder. Also diese Vorbildfunktion, nehmen wir irgendwie wahr, dass, naja, aber es ist genau wie in meinem Fall. Also ich kann mich nicht ein Vorbild nennen. Besser die anderen sollten mich Vorbild nennen. Wenn du über Rumänien sagen würdest, dass Leuten hier ein Vorbild für die anderen Länder sein können, dann bin ich mit dir einverstanden irgendwie.
Okay, einverstanden. Jetzt noch eine vorletzte Frage. Die Phase des Endspurts, was die Schule betrifft, liegt jetzt hinter dir. Du hast das Abitur in der Tasche und hast du schon Pläne, wie es jetzt im Anschluss für dich weitergehen soll?
Ja, ich sollte irgendwie Pläne haben, denn bei uns in Rumänien ist es so, dass wir haben nicht dieses Brückenjahr zwischen Abitur und Unistudium. Wir gehen irgendwie kontinuierlich. Also nach dem Abitur, wir starten auch das Uni-Studium. Ja, also Jura und Geschichte sind meine Lieblingsfächer irgendwie. Und ja, in dieser Richtung möchte ich weiter studieren. Ich weiß nicht, in welche Ordnung diese zwei, möglicherweise beide, aber nicht gleichzeitig, denn ich weiß, es wäre eine zu große Anstrengung für mich und ich möchte irgendwie die Bereiche naja, tiefer gehen, tiefer erforschen. Und aber ja, Geschichte und Jura sind, ich glaube ja, sind mein Vorhaben irgendwie für was mein Uni-Studium anbelangt. Wo, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, fürs Bachelor-Studium würde ich lieber in Rumänien bleiben. Es gibt ja Iași als eine schöne Stadt, auch Klausenburg oder Cluj-Napoca, wie das auf Rumänisch nennt. Ich weiß noch nicht, aber klar ist es, dass ich diese Entscheidung in 2 Wochen, also ich muss fertig damit sein in 2 Wochen, denn die Aufnahme, weil das Aufnahmeverfahren ist schon fast, hat schon begonnen und es ist schon fast zu Ende in 2 Wochen.
Dann jetzt noch zuletzt, könntest du dir auch vorstellen, mal in Deutschland zu leben, zu studieren, zu arbeiten oder auch während des Studiums oder danach etwas mit der deutschen Sprache zu machen, also weiterhin irgendwie Deutsch zu sprechen, sei es im Beruf, im Alltag?
Ja, also spirituell, geistig bin ich schon in Deutschland, glaube ich. Oder zumindest lebe ich zwischen 2 Ländern. Ich bin auf dem Laufenden irgendwie mit was in Deutschland in der Presse steht oder welche sind die aktuellen Themen in Deutschland. Warum nicht, aber ich glaube für eine bestimmte Zeitspanne, also weiß ich nicht, 10 Jahren, 15 Jahren. Deutschland ist sicherlich meine erste Option, wenn es um Studium ist, im Ausland geht. Und ich glaube, ein Ziel für mich, oder wie soll ich das nennen, ist auch, warum nicht die C2-Prüfung in der deutschen Sprache zu bekommen, zu schreiben, weiß ich nicht wann, und auch, warum nicht die Staatsbürgerschaft. Aber sicherlich dafür muss ich länger dort wohnen. Aber warum nicht? Also Studium würde ich so gerne in Deutschland machen. Ich habe ja einen Austauschprogramm mit der Universität in Bonn gemacht, die mir angeboten wurde wegen der Jugend debattiert, wo ich dabei war. Und ich finde total cool bei der deutschen akademischen Welt, dass irgendwie das Programm der Studenten flexibler ist. Und in Rumänien ist es ja viel, also das Studium in Rumänien dauert fast den ganzen Tag. Du hast 2 Stunden einen Kurs, danach 2 Stunden Pause, noch einen Kurs, 1 Stunde Pause, noch einen Kurs. Und das ist irgendwie für mich ein Nachteil, denn man kann eigentlich nicht eine längere Zeitspanne während des Tages haben, um, weiß ich nicht, etwas anderes zu machen oder einfach, möglicherweise den Stoff tiefer zu wiederholen. Ja, ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit, in Deutschland zu studieren mit Hilfe mit einem Fernstudium. Gibt es ja Fernstudium in Deutschland, oder?
Klar. Mhm. So oder so, also wie du schon gesagt hast, wenn du erstmal deinen Bachelor jetzt, das ist ja eh die erste Stufe, die erste Hürde, im Land machen willst, und dann, glaube ich, stehen dir immer noch alle Türen offen, oder auch einfach ein Austauschsemester, das wäre ja auch mal eine Möglichkeit zu starten. Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, und ich bin sehr gespannt zu sehen, wo es mit dir hingeht. Die Reise, die beginnt ja jetzt erst so richtig, Schule durch und jetzt quasi einen Schritt weiter ins Erwachsenenleben. Und ja, hiermit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen, Cosmin. Also, wir haben jetzt so lange gesprochen, dass ich auf jeden Fall 2 Folgen draus machen werde. haben die Zuschauer ein bisschen was zu hören, können sich dann nach Folge 1 auf Folge 2 freuen. Und ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, es war ein super interessantes Gespräch. Ich habe aber auch nichts anderes erwartet.
Dankeschön nochmals für die Einladung. Entschuldigung für die, ich glaube, es waren 2 Verschiebungen des Termins. Und ich hoffe, ich war kohärent mit meinen Ideen.
Und Dankeschön an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch diese Folge wieder mit dabei waren. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen, freuen uns über Feedback und freuen uns ganz besonders darüber, wenn ihr uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen folgt. Auf Instagram und auf Facebook findet man uns unter Kulturtreff Satumade und verpasst dann außerdem auch keine Infos mehr, wann die neue Podcast-Folge online geht.